Schriftes aus dem Neuen Testament lesen und schlagen dazu Hebräer Kapitel 10, Vers 7 auf. Hebräer 10, Vers 7, wo es heißt, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Soweit das Wort des Herrn. Dieses verlesene Wort, welches wir zum Text haben, ist aus dem Alten Testament entnommen. Wir finden es ja in Psalm 40 mit einer etwas anderen, aber ähnlichen Aussage. Zweifellos handelt es sich bei dem Ich, mit Kommen verbunden, um ein prophetisches Wort in Bezug auf unseren Herrn Jesus Christus. Der Sohn Gottes hatte sich in der Zeit des Alten Testaments angekündigt zu kommen. Inzwischen kam er, nahm auf sich unsere Sünden und starb für uns. Aber er blieb nicht im Tode, weil er der Sündlose war. Darum auferstand er. Alles dies tat der Herr, um den Willen des Heiligen Vaters zu tun. Sein Kommen entsprach dem Vaterwillen in allem. Gott hatte letztlich, wie er auch zum Ausdruck bringt, kein Wohlgefallen an den in Vers 5 und Vers 6 genannten Opfern, weil diese die Sünden nicht hinwegnehmen konnten. Und da suchte Gott ein Opfer für die Hinwegnahme unserer Sünden, und er fand keines. Weder ein Tier noch ein sündiger Mensch noch ein Engel trugen das Siegel der Würdigkeit hierfür. Da sah Gott, dass er selbst allein die notwendige Würdigkeit besaß. Ein solch heiliges, ein solch vollkommenes Opfer zu stellen. Nach Psalm 2, Vers 7 kommt es zum Beschluss der Gottheit mit dem Inhalt, den Sohn im Fleische zu zeugen, damit er leiden und damit er sterben könne. Und als dann später, viel später, die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Als Johannes, der Täufer, ihn dann sah, als er ihn sieht, ist er überwältigt und ruft aus. Johannes 1, 29. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Christus, der Sohn Gottes, aber war gekommen, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hatte. In allen seinen Gedanken, in allen seinen Entscheidungen, die der Herr Jesus hier auf dieser Erde zu treffen hatte, stand der heilige Vaterwille vor seinem Herzen, stand der heilige Vaterwille vor seinen Augen. Und wie sehr war der Herr Jesus bemüht, seinen eigenen Willen überall dahinten zu stellen und den Vaterwillen in den Vordergrund zu bringen, sodass auf dem Berge eine Stimme erscholl, die da lautete: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. An all den Millionen Tieropfern hatte Gott im Textwort Vers 6 kein Wohlgefallen gefunden. Am Lamme Gottes aber hatte der Vater sein großes Wohlgefallen, weil der Sohn Gottes einzig dafür gekommen war, den Willen Gottes zu tun, und er war verbunden mit Sündenhinwegnahme. Ob der Vater im Himmel auch an uns erkennen wird, dass wir den Willen des Vaters so lieben und so erkennen, wie Christus ihn suchte und liebte? Der Gehorsam des Herrn Jesus nach Hebräer 5, Vers 8 war so vollkommen nach dem Willen Gottes ausgerichtet, dass dadurch der Herr Jesus von Gott her erhoben wurde. Wir lesen das in Philipper 2, Vers 9. Da sagt die Schrift: Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und die in Vers 8 dort erwähnte Erniedrigung, die sich mit diesem Thema befasst, schließt auch den Gehorsam ein. Sich dem Vaterwillen in allem zu stellen. Und weil der Herr den Willen Gottes so vollkommen tat, stellte sich der Vater ganz hinter den Willen des Sohnes. Und deshalb betrachten wir heute die drei Ich will unseres Herrn Jesus im Neuen Testament. Erstens, ich will, sagt Jesus, der Herr, in Matthäus 8, Vers 3, sei gereinigt. Zweitens, ich will, in Matthäus 9, Vers 13, Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und drittens, sagte Herr Jesus, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Johannes 17, Vers 24. Zu 1. Nach dieser Stelle in Matthäus 8, Vers 2 tritt ein Aussätziger zum Herrn Jesus. Er kam aus der in Vers 1 genannten großen Volksmenge. Der Aussatz galt damals schon zu den unheilbaren Krankheiten jener Tage. Jeder Befallene wusste also im Voraus seine Todesursache. Nur das genaue Sterbedatum war ihm noch unbekannt. Dieser Kranke kommt zu Jesus und gibt ihm, dem Herrn, die Ehre. Hier ausgedrückt und huldigte ihm Das ist die Aussage. Auch spricht er den Mann aus Nazaren, aus Nazareth mit Herr an. Und stellt ihm dann die Frage, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er weiß, er kann nichts. Und er weiß zweitens, dass einer in seiner Gegenwart ist, der das kann. Und darum appelliert er an seinen Willen. Wenn du willst. Viele Gläubige haben in ihrem Glaubensleben wenig oder kaum Gebetserhörung. Das kommt daher, weil sie das Wirken Gottes und den Willen des Herrn nicht recht kennen. Dann suchen sie dummerweise in irgendwelchen Sündenkrümeln herum und kommen darin nicht zur Ruhe. Das ist meistens gar nicht der Grund, sondern die wissen nicht, wie man solches vom Herrn erbittet. Und hier wird's uns gezeigt. Er kam im Glauben. Er kam in der festen Überzeugung. Nicht ich, sondern du kannst, aber du musst wollen. Der Weg, dass Jesus der Herr will, ist, dass wir ihm zuvor die notwendige Ehre bringen. Und er brachte sie ihm, dem sie gebührte. Und da antwortete der Herr auf diese Bittfrage mit ausgestreckter Hand und rührt ihn an und spricht nun, ich will, sei gereinigt. Und der Aussatz verschwand daraufhin. Das ist der Ausgangspunkt der Belehrung im Fleische mit dem Ziel, uns die geistliche Bedeutung klar zu machen. Der Aussatz ist ja bekanntlich das Bild der Sünde oder ein Bild der Sünde. Jeder Befallene weiß, und wenn er es nicht weiß, ist er schrecklich dumm, dass die Krankheit der Sünde den Tod der Seele bedeutet. Darum sollte jeder Sünder mit seinen Sünden, mit seiner Krankheit zu Christus kommen. Man sollte nicht als ein hoher und gesunder vor ihm erscheinen. Man sollte als ein verlorener und Sündenaussätziger den Herrn zuerst die notwendige Ehre geben. Denn der Herr ist nicht daran schuld, wenn wir in Sünde leben. Indem man ihn anspricht, Gott will angeredet sein von uns, und um Reinigung von Sünden bittet, automatisch tut das Gott nicht. Du kannst mich reinigen, sollten auch wir sagen und ihn bitten. Der Herr Jesus ist es. Er streckt nach jedem bußfertigen Sünder seine Hände aus, wie es auch hier getan hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Hier mitgeteilt, er rührte ihn an. Die geistliche Berührung beinhaltet Gemeinschaft. Auch bekundet der Herr nun mit seinen Worten, ich will, sei gereinigt. Jeder, auch heute noch, der zum Herrn Jesus kommt, wird durch das teure Blut des Kreuzes abgewaschen. Wann denn? Hier lesen wir, alsbald Und deshalb, wenn wir mit unseren Sünden zu Christus gekommen sind, dann sollten wir auch glauben, das, was wir bitten und das, was wir empfangen. Und nicht die Dinge jahrzehntelang dem Herrn wieder hinbringen, nur deshalb, weil wir nicht den Glauben aufbringen wollen, dass das, was Jesus Christus gesagt hat, auch die Wahrheit sei. Hier heißt es, alsbald wich, und wir sagen nun geistlich, der Sündenaussatz. Ich bin gekommen, war das Textwort, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Ja, es war der Wille Gottes, dass der Christus leide. Durch das Leid seines Todes und der Gabe seines Blutes kann der Herr heute noch jede Sünde abwaschen. Das ist der Wille des Vaters. Darum hat er den Sohn gesandt, damit sein heiliger Wille im Himmel durch den Sohn offenbar werde. Und der Herr wusste es, dass es des Vaters Wille sei. Im Vorlauf, also vor Golgatha, reinigte der Herr vom Aussatz des Leibes, und heute, nach Golgatha, reinigt der Herr primär vom Sündenaussatz der Seele. In beiden Fällen, oder in beiden aber, sagt der Herr, ich will, sei gereinigt. Weil sein Wille der des Vaters war in allem. Zu zweitens. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer nach Matthäus 9, Vers 13. Die Pharisäer waren es, die da unwillig wurden, dass der Herr Jesus mit Zöllnern und Sündern aß. Vers 11. Und der Herr Jesus hat ja als der Seelenarzt für jeden eine Medizin. Er empfiehlt ihnen den Schriftgelehrten. In Vers 13, gehet aber hin und lernet. Schön, wie er es ihm sagt. Er schmeißt sie nicht kopfüber heraus, sondern sagt, geht hin und lernet. Was sollten sie denn lernen, was das ist? Was denn? Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das hatten sie zu lernen. Das war das, was der Herr Jesus ihnen zu bringen hatte. Und er bot es ihnen reichlich an. Das ist ein Wort aus Hosea 6, Vers 6. Steht dort ein ganz klein wenig anders. Die Elberfelder übersetzt, denn an Frömmigkeit habe ich gefallen. Luther übersetzt, denn ich habe Lust an der Liebe. Geht sehr weit eigentlich voneinander weg. Aber und dennoch zeigen beide Übersetzungen den Ausdruck des Urtextlichen. Deshalb habe ich auch auf andere völlig verzichtet, weil die beiden Übersetzungen zusammengenommen eigentlich das Ergebnis erbringen. Also hat Gott bereits im Alten Testament die Frömmigkeit und Liebe über die zu bringenden Opferungen der Tiere gestellt. Damals schon. Israel war im Ritual ihrer Handlungen untergegangen. Sie sahen allein darin die Erfüllung
der Wünsche Gottes.
Und nur solche, die das Wort des Herrn bis in die Tiefe aufnahmen, vermochten dann auch in Hosea 6, Vers 6, den Willen Gottes zu erkennen, der kein Widerspruch zu den übrigen Anordnungen Gottes betrifft, der übrigen Weisungen darstellte. Nein, das nicht. Aber so möchte auch der Herr uns immer tiefer in die Zusammenhänge seines Wortes hineingeleiten, damit wir die tieferen Gedanken Gottes aufnehmen, um reich zu werden in ihm. Der Herr Jesus in der Erinnerung an dieses Wort in Hosea 6, Vers 6 drückt Liebe und Frömmigkeit des Alten Testaments mit dem Wort Barmherzigkeit aus. Interessant. Die Zielsetzung Gottes mit dem Menschen verläuft mehr und mehr von dem äußeren Dienst der Handlung zum Inwendigen des Herzens. Und genau das will der Herr Jesus hier ausdrücken. Genau das will er sagen. Wenn wir, bevor die Stunde losging, draußen die Einzelnen gefragt hätten, was ist Barmherzigkeit? Ich weiß nicht, ob drei hier in unserem Raum waren, die Frömmigkeit und Liebe zur Antwort gegeben hätten. Frömmigkeit und Liebe, ja. Für den Ausdruck, was ist Barmherzigkeit? Denn der äußere Dienst, Opfertiere schlachten zu lassen, war damals mehr die Frage der Finanzen. Das Herz des Israeliten aber konnte dabei weit von Gott entfernt sein. Es war ja eine Rechtfertigung im Werke gefordert. Und dem kam man ja nach, wenn man Opfertiere schlachten ließ oben auf dem Tempelberg. Hier sehen wir einfach, dass es eine Zeitenwende war, von der der Herr Jesus hier redet. Und die nun erfüllt war in seiner Person, in seinem Opfer, im Opfer Jesu am Kreuz. Die Barmherzigkeit aber vermag allein nur aus dem Herzen hervorgebracht zu werden. Und wenn es Handlungen von Barmherzigkeit sind, die außerhalb der Herzen getan werden können, dann ist es nicht die Barmherzigkeit, die uns der Herr Jesus gezeigt hat. Wir kennen ja dieses Bild des barmherzigen Samariter. Wenn wir die Geschichte hernehmen und untersuchen, dann werden wir Folgendes feststellen, dass die Barmherzigkeit dem, der Barmherzigkeit übt, etwas kostet. Dem hat es sogar viel gekostet und er sagt, wenn es noch mehr kostet, dann werde ich es bezahlen, wenn ich das nächste Mal hier vorbeikomme. Dann werde ich den Rest noch bezahlen. Der da Barmherzigkeit übt, dem kostet etwas. Dem reichen Israeliten, der da 2000 Schafe hatte, war das gar kein Opfer. Ein oder zwei Tiere bei der nächsten Schlachtung hochzuführen oder hochführen zu lassen auf dem Tempelberg. Es war für sich und seine Familie. Diese Barmherzigkeit Gottes Es sollte für die Zöllner und Sünder wirksam werden und nicht für die Schriftgelehrten. Das stellt er völlig klar. Die Schriftgelehrten aber hatten kein Verständnis dafür, darum sollten sie weggehen. Er fordert sie auf, wegzugehen, hin, sagt er. Haut. Er wollte nicht sagen, haut ab! Er sagt, geht hin, er macht das so anständig und so lieblich. Sie sollten durch ihr Weggehen aufgefordert sein, zu lernen, was sie in der Gegenwart des Meisters nicht lernen wollten. Barmherzigkeit zu lernen. Geschwister, Barmherzigkeit kann man lernen. Wenn wir das, was durch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt in unsere Herzen ausgegossen ist, das ist seine Liebe. Und wenn das, was wir in der Heiligen Schrift unter der Leitung des Heiligen Geistes hingewiesen werden, er wird uns in alle Wahrheit leiten, im Gehorsam des Christus tun. Das nennt sich Frömmigkeit. Die Frage hier ist jene, ob denn wir schon gelernt haben, Barmherzigkeit zu üben, sonst würden wir das ja heute gar nicht vorgelesen haben, wenn diese Frage ausblieb. Das ist Liebe und Frömmigkeit, die vor Gott gilt. Es ist eben viel leichter, irgendein Opfer dem Herrn zu bringen, als im Wesen Jesu Christi und seiner Liebe zu wandeln. Das ist viel, viel schwerer. Das Alte Testament hatte aber nicht die Basis solcher Liebe, weil diese Liebe nur im Hirtenopfer Jesu zu finden ist und nicht in den Tieren. Die Tiere, seien es Schafe, seien es Ziegen, sind niemals ein Bild für die Liebe Jesu selbst, sondern sie sind das Mittel zur Darstellung der Liebe. Das Alte Testament hatte die Barmherzigkeit lediglich anzukündigen, die im Propheten Hosea genannt ist. Als aber das Lamm Gottes später das wahre Liebesopfer gekommen war, da erfüllte sich das Wort. Und wir sollen nun von ihm, von Christus, lernen. Zu den Schriftgelehrten sagt er, geht hin und lernet. Und zu uns sagt er, kommet her und lernet von mir. Der Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit. Daher sollen wir auch keine nutzlosen Tieropfer mehr bringen. Christus ist es, er bringt uns das Opfer selbst, welches vor Gott, dem Vater, Annehmung fand. Sein Ich will war zugleich des Vaters Willen, dass wir die Sünder durch die Barmherzigkeit Jesu zu ihm zu bringen, damit sie dort gerettet würden. Welch eine Liebe! Dass wir nun Kinder Gottes heißen, sagt das Wort. Durch seine Barmherzigkeit werden wir vom Sündenaussatz, wie unter eins geschildert, gereinigt. Und nach unserer Reinigung sollen auch wir im Gehorsam sein, sich dem Vaterwillen in allem zu stellen. Und weil der Herr den Willen Gottes zur vollkommen Tat, stellte sich der Vater ganz hinter dem Willen des Sohnes. Und darum sehen wir diese Barmherzigkeit in der letztlichen Ausdrucksart dann auch in 3, wo es heißt, nach der Stelle in Johannes 17, Vers 24, da eröffnet der Herr Jesus seinen Willen dem Vater mit: Ich will, dass die, welche du mir gegeben hast. Wen, müssen wir fragen, hat der Vater im Himmel den geliebten Sohn überhaupt gegeben? Das ist die Gemeinde. Der Vater hat die Gemeinde dem Herrn gegeben. Der Vater gab sie dem Sohne. Wir könnten es auch anders ausdrücken und sagen, der Vater gab dem Haupte den Leib. Und wenn der Vater dem Sohne, wo es heißt, welche du mir gegeben hast, nunmehr auch bei dem Sohne sein, wo er ist, dann doch mit dem Ziel, auf das sie meine Herrlichkeit schauen. Das war das Ziel. Um überhaupt die Herrlichkeit des Herrn zu schauen, war es notwendig, dass wir zuerst dort sind, wo er ist. Also war die erste Absicht des Herrn, uns bei sich zu haben, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Das heißt, außerhalb seiner innigen Gemeinschaft gibt es für uns, die wir aus der Sünde kommen, kein Schauen seiner Herrlichkeit. Der Jesus sagt das mit anderen Worten im Johannes-Evangelium und sagt, wer anderswo hinübersteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Und dann steht geschrieben, dass ja, Diebe und Räuber das Reich Gottes nicht sehen werden. Also fallen sie beim Hochsteigen von der Mauer wieder runter. Weshalb nur bat hier der Herr mit seiner Willensäußerung, ich will. Nun, weil es auch des Vaters Willen entsprach, Nutznießern wie wir, seine Herrlichkeit zugänglich zu machen. Das war der Wille des Sohnes. Und der Sohn bat also, weil er wusste, dass es der Wille des Vaters war. Nach Johannes 17, Vers 6b, hatte der Vater die Frucht des Kreuzes dem Sohne gegeben. Wir finden das dann noch präziser in Hebräer 2, Vers 13. In dieser letzten Stelle von Hebräer 2, 13 liegt auch der Beweis, dass der Herr Jesus keine Kinder hat. Auch wenn wir das immer wieder in den Gebeten hören, mit Danksagung verbunden, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kinder sind. Das ist nicht wahr. das wären außereheliche Kinder. Die hat der Herr Jesus mit Sicherheit nicht. Da können wir gewiss sein. Kinder stehen immer im Verhältnis zu einem Vater. Und zuerst bei Gott. Deshalb hier, darum, die du, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hast, oder die du mir gegeben hast. Der Herr Jesus hat also die Kinder des Vaters von Gott her bekommen. Das ist seine Leibesgemeinde. Aber nicht, dass der Jesus Kinder hätte. Die Hochzeit des Lammes wird stattfinden, aber noch hat sie nicht stattgefunden. Damit sind wir die Gabe des Vaters an den Sohn und stehen in einem Liebesverhältnis zu ihm. Ein Geschenk steht doch mit der Liebe des Herzens in Verbindung. Natürlich kann ein Geschenk unterschiedlich sein. Ich kann nicht einem anderen, nur weil er dieses Jahr Geburtstag hat, ihm gleich ein Haus schenken. Das ist kein Anlass. Daher steht am Ende von Johannes 17, Vers 24, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Unser großes und gewaltiges Ziel ist die Wiederkunft Jesu, damit wir bei ihm, bei unserem Herrn, auf immer da sein können. Es ist das sehnsüchtige Verlangen nach dem Herrn, in seiner Herrlichkeit zu sein. Niemand von uns, die wir dem Herrn Jesus gehören, brauchen besorgt zu sein. Wir würden in der Herrlichkeit irgendwann oder jemals gegen Gott uns stellen oder wieder abfallen können. Diese Sorgen sind umsonst. Wenn wir in der Heiligen Schrift von dieser Himmelsrebellion lesen und hören, dass sich da der Oberste der Engel aufgemacht hat und ist mit einem Drittel der Engel gestürzt, dann doch deshalb nur, weil diese Engel damals die Folgen einer Rebellion nicht wussten. Das spricht sie nicht frei. Aber sie kannten die Folgen dafür nicht. Darum ist es geschehen. Und darum hat der Herr diesmal die Niedrigsten, die es ganz genau wissen, woher sie gekommen sind, denen er jeden Sonntag in der ersten Stunde hier bei uns die Möglichkeit gibt, uns zu erinnern, was es Gott gekostet hat, für uns zu leiden und zu sterben, in dieses Erinnerungsmahl hineingeführt zu werden, woher wir kamen. Wir wissen genau, was das bedeuten würde, was die Engel damals nicht wussten. Mit dieser Ausrüste gehen wir für alle Ewigkeiten zum Herrn. Geschwister, wir dürfen versichert sein, das wird nie wieder eine Rebellion, weder bei Engel noch bei uns gegen Christus geben. Es war der Wille des Sohnes. Erstens, ich will, dass wir gereinigt sein sollen. Wir haben in diesen drei Bibelstellen die Vergangenheit in der ersten, die Gegenwart in der zweiten Bibelstelle und die Zukunft in der dritten. Ich betone es. Es war der Wille des Sohnes, als er auf dieser Erde lebte, ich will zu sagen, dass wir gereinigt sein sollten. Die Reinigung brachte uns wieder mit Gott in Gemeinschaft. Zweitens, es ist der Wille des Sohnes, ich will auch heute noch, Gegenwart, Barmherzigkeit üben zu lassen, nicht, dass noch Opfer gebracht werden, indem wir Tiere am Bändchen hier hochbringen nach Jerusalem. Nicht wir, sondern Gott wollte ein Opfer bringen, weil mit all den Opfern, die wir brachten, keine Verbindung mit der Ewigkeit zustande kam. Und drittens, es wird sein, der Herr hat es besiegelt, mit einem Ich will, dass wir einmal beim Herrn sein werden. Gerade darum, weil er sprach, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Der gute Wille des Herrn will nicht das, was der Feind will. Er will nicht, dass wir abfallen, sondern was drückt der Wille aus? Dass sie bei mir seien. Das war der Wille. Bei ihm zu sein, drückt niemals Abfall aus. Und dafür freuen wir uns, dass der Herr Jesus in diesen drei Ich will seinen gesamten Rettungsplan geoffenbart hat, der uns zugute kommt, indem wir seine Liebe beantworten, dass auch wir wollen, was der Vater will. Amen.